Die Klimakonferenz im südafrikanischen Durban, da tagen noch bis Freitag jede Menge Politiker und Experten aus aller Welt. Das Ziel? Klima retten. Gar nicht so einfach, denn wenn man sich die Vergangenheit der Klimarettung so anschaut, dann kam bisher nicht so besonders viel dabei rum. Volker Mrazek ist Wissenschaftsjournalist und bei mir im Studio zu Gast. Wir wollen uns zusammen mal die Vergangenheit der Klima- und Umweltkonferenzen anschauen und wenn man die unter die Lupe nimmt, gibt's wenig Hoffnung für Durban bzw. das Weltklima, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Dabei gibt die Vorgänger dieser Konferenz schon seit den 90ern. Wie fing denn die ganze Sache an?
Also wir erinnern uns ja eigentlich alle an den Umweltgipfel von Rio. Der war 1992 und das war die Zeit, als das Ganze in Gang kam. Es gab vorher sogar zwei Weltklimakonferenzen, die die Weltmeteorologieorganisation, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, ausgerichtet hat. Das heißt, spätestens um diese Zeit herum, 1990, war das ein Thema. Diese zweite Weltklimakonferenz war schon hochpolitisch. Es ist auch damals der Weltklimarat gegründet worden, von dem heute häufig die Rede ist, wenn der seinen Report so alle 5 Jahre vorlegt. Das heißt, 1990, erste große Aufmerksamkeit, 92 der bekannte Umweltgipfel von Rio und damals ist die sogenannte Klimarahmenkonvention zustande gekommen.
Was kam dabei raus?
Es kam dabei erstmal Konsens heraus, dass man was tun muss. Also später haben auch alle Staaten der Erde diesen Vertrag unterzeichnet, diesen Klimavertrag. Und da stehen schon interessante Dinge drin. Also schon damals, fast 20 Jahre ist das her, heißt es in diesem Vertragstext, die Staaten wollen sich bemühen, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern. Also eine durch den Menschen ausgelöste. Und man hat sich damals schon, wohlgemerkt, wieder 20 Jahre ist das her, darauf verständigt, dass man die Treibhausgasemissionen auf das Niveau von 1990 zurückführen möchte und das bis zur Jahrtausendwende. Das ist jetzt auch wieder 11 Jahre her und man hat das nicht geschafft.
Also bemühen heißt ja erstmal, man strengt sich an, aber ob dabei was rauskommt, weiß man nicht. Es gab ja danach, ging es ja weiter. Gab es dann jährliche Treffen oder wie funktioniert das?
Es gab jährliche Treffen. Das ist 1995. In Berlin ist das dann in Gang gekommen. Da gab es die erste Vertragsstaatenkonferenz und das war erstmal nur eine Absichtserklärung, die man ausschmücken wollte. Man wollte so etwas haben wie ein Protokoll, das was wir heute als Kyoto-Protokoll kennen.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Benannt nach einer Stadt in Japan, weil es da eine entscheidende Klimakonferenz 1997 gegeben hat. Und das war dann die erste Konferenz, wo man sich tatsächlich auf Reduktionsziele geeinigt hat. Also die Industriestaaten damals noch, das war 97.
Das waren diese berühmten 5%?
Das waren die berühmten 5,2%, auf die man sich dann geeinigt hat in einer, also das war eine Wahnsinnskonferenz, das war eine Nachtsitzung, die Konferenz war vorbei, da waren schon Delegierte abgereist, Journalisten waren abgereist, hier der Kollege aus dem Deutschlandfunk, der musste sein Ticket nehmen, es ging nicht, der war weg, die Konferenz ging weiter und in irgendeiner Nachtsitzung, Leute hatten 10 Stunden, 20 Stunden, 30 Stunden lang nicht geschlafen, hat dann der damalige Präsident, das war ein Argentinier, man kann das heute gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, der hat das irgendwie mit so einer Bauernschleue hingekriegt, dass auf einmal alle feststellten, wir haben ja doch Ja gesagt. Und das war 20 Stunden nach Konferenzende war das so. Und man hatte plötzlich dieses Kyoto-Protokoll, in dem sich die Industrieländer tatsächlich das erste Mal völkerrechtlich verbindend auf Reduktionsziele geeinigt und festgelegt haben.
Können Sie das ganz kurz beschreiben? Wie sah dann diese Einigung aus?
Die sah so aus, dass erstmal diese sogenannten Annex-B-Länder, also die Industrieländer, sich verpflichtet haben, also gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen. Und man hat diese 5,2% festgelegt und hat gesagt, die Welt muss quasi kollektiv dieses Ziel erreichen. Und man hat dann eine sogenannte Anrechnungsperiode festgelegt, die jetzt noch läuft. Das waren die Jahre oder sind die Jahre 2008 bis 2012. Das heißt, die Industrieländer und die sogenannten Länder im Übergang, in Transition, das waren die Ostblockstaaten nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, kann man sagen, die sollten gemeinsam dieses Ziel verwirklichen. Und zwar anzurechnen bis 2012. Also man muss sich überlegen, 97 Kyoto, in Kraft trat das Protokoll 2005.
Ach, 2005 und 2008 also sehr startet die ganze Aktion?
2008 startete schon die Anrechnungsperiode, sie läuft bis 2012.
Das ist ja auch bald vorbei, ne?
Das ist bald vorbei und das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. 5% globale Emissionen runter. Wir haben alle Wissenschaftler im Ohr, wir kennen die Aussagen, wir müssen viel kräftiger reduzieren, wenn wir diese gefährliche Veränderung des Klimasystems verhindern wollen.
Ein Problem bei Kyoto sind ja dann auch große Staaten, die gar nicht mitmachen.
Vor allen Dingen ist es ein großer Staat, der nicht mitmacht, das sind die USA. Also man war ganz euphorisch, als man sah, die tragen dieses Kyoto-Protokoll mit und Al Gore, der damalige Vizepräsident unter Bill Clinton, hat ja dann, man sagt heute symbolisch, diesen Kyoto-Vertrag unterschrieben, aber unter George Bush oder George W. Bush vielmehr, der nicht viel später kam, war das alles Makulatur. Also die damalige Regierung hat gesagt, wir machen da nichts, und wir wissen alle, dass die USA bis heute keine vernünftige Klimapolitik machen und dass da alles abgeblockt wird, was irgendwie in die Richtung geht. Und bis heute sind die USA, sie sind nicht mehr der größte einzelne Klimasünder, das ist jetzt China, aber sie waren es lange. Es ist der große Klimasünder unter den westlichen Industriestaaten, blockiert bis heute diesen ganzen Prozess, und das ist auch ein Problem.
Und die sind ja auch ein Vorbild, und wenn die andere dann sagen, dann werden andere auch sagen, nö, da machen wir auch nicht mit.
Vor allen Dingen die Entwicklungs- und Schwellenländer nicht. Also heute schaut man ja mehr auf China und Brasilien und Südafrika und Indien. Das sind die Staaten, die heute unglaublich hohe absolute Emissionen haben, immer noch sehr niedrige Pro-Kopf-Emissionen, aber quasi führend sind. China ist jetzt Nummer eins, hat die USA, ich glaube, 2006 schon eingeholt. Indien hat unglaublich hohe Emissionen. Bei Brasilien stellt man jetzt fest, die haben viel höhere, als man glaubte. Das heißt, man muss natürlich, wenn man wirklich etwas fürs Klima, global für den Klimaschutz tun will, muss man alle ins Boot holen. Aber die Schwellenländer, China, Indien und dergleichen, die sagen natürlich zu Recht, warum tun denn die USA nicht endlich mal was? Solange die nichts tun, was wollt ihr von uns? Ihr habt das Problem angerichtet. Die haben eine größere Bereitschaft als die USA heute, Länder wie China und Indien. Die setzen auch viel auf Erneuerbare und dergleichen, aber dieser Prozess steckt fest.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu der Konferenz. Und zwar die vergangenen Konferenzen, zum Beispiel Kopenhagen, Cancun, kann man ja sagen, brachten wenig bis keine Ergebnisse. Jetzt ist gerade Durban. Gibt es denn jetzt noch eine Chance?
Ja, sehr geringe. Im Grunde war Kopenhagen ein sehr großer Rückschlag, weil man da sehr große Erwartungen hat und auch schon gedacht hat, man kann dieses Kyoto-Protokoll fortschreiben. Es geht hier um die Frage, was macht man nach 2012? Und damals haben sich die Staaten auf so eine Leitlösung geeinigt. Plötzlich sagte man, gar nichts Verbindliches mehr, sondern alle Länder, der Prozess steckt fest. Alle Länder sollen jetzt Vorschläge aus ihrer Sicht machen, was sie denn leisten möchten, was sie zu leisten imstande sind, und dann packt man das alles in so einen Korb rein und schaut sich das an und schaut dann, reicht das? Und diesen Zustand haben wir seit 2009. Sehr, sehr viele Länder, fast alle, haben solche Vorschläge gemacht. Und wenn Wissenschaftler oder das Klimasekretariat der Vereinten Nationen sich das anschauen, es geht ja immer darum, wir sollen kollektiv was reduzieren. Schauen Sie sich das an und sagen, das reicht bei weitem nicht. Wir wollen ja dieses 2-Grad-Ziel erreichen. Das ist ja Konsens auch heute. Man will die Erderwärmung wenn es geht, stoppen in einem Moment, wo sie nicht mehr als 2 Grad mehr ist gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und alle Studien zeigen, wir rudern auf 3 Grad, 3,5 Grad zu.
Und das hat wahrscheinlich ziemlich üble Auswirkungen. Die Frage ist, bringt denn überhaupt so eine Klimakonferenz noch was, oder kann man sie eigentlich auch abschaffen?
Ja, ich glaube, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also wenn man das in der Bilanz sich anschaut, da ist da wirklich nicht viel rausgekommen. Kyoto, gerade so stotternd zustande gekommen, ein Tropfen auf den heißen Stein, jetzt steckt man schon wieder fest. Was wäre die Alternative? Dass jeder weitermacht, wie er will, dass Ölsande ausgebeutet werden, immer größere Autos gebaut werden, Kohlekraftwerke ohne CO2-Abscheidung laufen. Also was wäre die Alternative?
Der Welt geht's anscheinend noch nicht schlecht genug.
Ja, kann gut sein. Das Problem ist auch, Klimawandel ist ein schleichender Prozess. Und wenn wir heute Wetterextreme sehen, sagen die Klimaforscher, Meteorologen, das können wir können nicht sagen, das ist jetzt der Klimawandel. Also selbst eine Megaflut oder ein stärkerer Hurricane, da kann niemand sagen, pass mal auf Leute, das ist der Klimawandel. Und der sorgt jetzt dafür, dass Tornados in den USA 20.000 Häuser platt gemacht haben. Das kann man nicht sagen. Das ist ganz schwer, dieser Fingerabdruck, den festzustellen. Vielleicht ist es deshalb so schwierig.
Volker Mrazek, Wissenschaftsjournalist hier bei D-Radio Wissen über Klimakonferenzen und die Vergangenheit.